NDR Info. Themen des Tages.
An diesem 1. Mai willkommen. Die geplanten Reformen bei Gesundheit, Rente und Pflege beschäftigen das Land. Heute waren sie Thema bei den meisten der Kundgebungen zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Thema war aber auch die Frage, ob der Tankrabatt der Bundesregierung an den Tankstellen zu bemerken ist. Hier in den NDR-Info-Themen des Tages geht es unter anderem aber auch um vermehrte Abschiebungen nach Afghanistan durch eine engere Zusammenarbeit mit den Taliban. Es geht um Neues vom Wahl und natürlich geht es um den Sport. Genauer berichten wir vom Frauenfußball und vom Bibber norddeutscher Fußballclubs vor den Entscheidungen am Wochenende. Im Studio ist Sabine Rhein. Guten Abend. Mehr als 400 Veranstaltungen fanden laut DGB in Deutschland heute zum 1. Mai statt. Die Organisation spricht von 366.000 Menschen, die teilgenommen haben. Erst unsere Jobs, dann eure Profite, das war das Motto. Darin enthalten auch die lautstarke Sorge vor einem Sozialabbau.
Bei strahlendem Sonnenschein sind mehrere tausend Menschen auf den Nürnberger Kornmarkt zur bundesweit zentralen Maikundgebung gekommen. Das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB lautet: Erst unsere Jobs, dann eure Profite. Das hat viele Anwesende angesprochen.
Wir sind wütend über das, was passiert.
Die Ungleichverteilung in unserer Gesellschaft, was Vermögen betrifft und nicht nur Einkommen, sondern Vermögen.
Ich würde sagen, die Stimmung ist angespannt, kritisch. Und ja, ich habe irgendwie die Hoffnung, dass jetzt auch ein bisschen mehr Leute sich mobilisieren lassen, um für ihre Interessen auch einzutreten und aktiv zu werden.
Denn auch das ist ein Thema. Die Gewerkschaften haben mit Mitgliederschwund zu kämpfen, sagt auch IG Metall-Mitglied Wolfgang von der Grün.
Wir sind leider zurzeit rückläufig, aber nicht so krass, wie es manchmal beschrieben wird. Wir sind immer wieder engagiert und dass wir auch versuchen, im Betrieben die Zahl wieder zu steigern. Weil es ist immer Luft nach oben.
Mobilisieren für das, was ansteht. Als Hauptrednerin kommt die DGB-Bundesvorsitzende Jasmin Fahimi nach Nürnberg. Und sie kündigt Widerstand an, sollten die anstehenden Reformen, etwa bei Rente und Steuern, zu Lasten der Beschäftigten gehen.
Ihr seid der Motor in diesem Land, der den Laden am Laufen hält. Ihr seid der Motor für Leistung und Innovation. Und deswegen wisst ihr auch, dass die dauernden Angriffe auf den angeblich unbezahlbaren Sozialstaat nur ein weiterer Griff in eure Haushaltskassen bedeuten.
Die von der Bundesregierung diskutierten Einschnitte bei Rente, Gesundheitsversorgung und Sozialleistungen seien nicht hinzunehmen. Die DGB-Chefin lehnt insbesondere Kürzungen bei der gesetzlichen Altersversorgung ab. Hier provoziere die Politik gesellschaftliche Konflikte.
Die gemeinsam finanzierte gesetzliche Rente, die soll immer weiter runtergefahren werden und stattdessen in die private Vorsorge verschoben werden. Und das bedeutet nichts anderes, als dass sich die Arbeitgeber aus der gemeinsamen Verantwortung Stück für Stück herausschleichen können. Und weniger Sozialbeiträge, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind keine Entlastung.
Fahimi betont, dass die Gewerkschaften grundsätzlich bereit seien, sich an den Reformen zu beteiligen bzw. mitreden zu wollen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seien nicht verantwortlich für die wirtschaftliche Lage, sie seien Teil der Lösung.
Da tun sich die Arbeitgeber vielfach zusammen, um mit dem Finger auf euch zu zeigen, um so zu tun, als ob ihr die Schuldigen für diese Krise seid. Und die Politik, die scheint in Teilen in diesen Chor mit einzustimmen. Genug ist genug. Wir sind nicht das Problem, sondern die Voraussetzungen für Lösungen. Erst unsere Jobs, dann eure Profite.
Mehr Solidarität. Auch dafür werben die Gewerkschaften an diesem Tag. Bei den Zuhörerinnen und Zuhörern kommt die Rede der DGB-Chefin gut an.
Ich fand die Rede hervorragend und es war eben sehr kämpferisch.
Absolut authentisch und realitätsnah.
Es ist eigentlich relativ einfach zu verstehen, was man machen sollte und was unsere Interessen sind.
Wir sollten kampfbereit bleiben, so die Botschaft der zentralen Maikundgebung in Nürnberg. Die anstehenden Reformen bei Rente, Gesundheit und Steuern werden die Gewerkschaften weiter über diesen 1. Mai hinaus beschäftigen.
Ein überraschend großer Demonstrationszug kam in Hamburg zusammen. Er zog von der Innenstadt in die wohlhabenden Viertel westlich der Alster. Elias Bartel hat uns eben diesen Bericht geschickt.
Erwartet wurden rund 2500 Teilnehmer. Gekommen sind deutlich mehr. Laut den Veranstaltern kamen über 10.000 Menschen zu dem Aufzug. Die Polizei sprach von mehreren tausend Teilnehmern. Bei blauem Himmel und strahlender Sonne zog der Zug vom Jungfernstieg über die Roten Baumchaussee bis nach Eppendorf. Immer wieder skandierten die Demonstranten Sprüche wie »Superreiche finden wir super scheiße« oder »Wer hat, der gibt, wer nicht gibt, wird enteignet«. Auf Höhe der Hallerstraße fand eine Zwischenkundgebung statt. Hier am Eppendorfer Baum gab es jetzt zum Abschluss noch einmal mehrere Redebeiträge. An der Strecke wurde zweimal Pyrotechnik gezündet. Größere Zwischenfälle gab es laut Polizei aber nicht.
In Istanbul ist es bei Demonstrationen anlässlich des 1. Mai zu Massenfestnahmen gekommen. Nach Behördenangaben gab es Zusammenstöße mit der Polizei. Uwe Lüb.
Die Demonstrierenden hätten sich nicht an Sicherheitsvorschriften gehalten. Bis 18 Uhr Ortszeit seien 575 Menschen festgenommen worden. Vergangenes Jahr waren es rund 200 weniger. Schon am Morgen hatten Demonstrierende versucht, zum zentralen Taksimplatz zu marschieren. Dort sind Demonstrationen verboten. Insbesondere am 1. Mai versuchen Gruppen dennoch, dorthin zu gelangen. Der Platz hat eine hohe symbolische Bedeutung. 1977 kam es hier am 1. Mai nach Schüssen in die Menge zu einer Massenpanik. Dutzende Menschen starben. Seit 2013 steht der Taksimplatz auch für Proteste gegen die Regierung. Grund dafür sind die nach dem benachbarten Park benannt. Gezi-Proteste. In Istanbul fanden auch genehmigte Kundgebungen anlässlich des Tags der Arbeit statt. Dazu versammelten sich zehntausende Menschen auf zugewiesenen Plätzen im asiatischen Teil der Stadt. Die Versammlungen verliefen nach Behördenangaben friedlich.
In Deutschland waren viele heute irgendwo unter der Sonne unterwegs, angesichts des Wetters wahrscheinlich mehr als sonst zu Fuß oder auf dem Fahrrad, aber vielleicht auch, weil man sonst hätte mal tanken müssen. Für die, die einen Verbrenner fahren, war das heute natürlich der Tag, an dem die Spritpreise sinken sollten. Dem Tankrabatt auf Kosten des Staates sei Dank. Auf 17 Cent pro Liter verzichtet der Staat jetzt für 2 Monate, um all diejenigen zu entlasten, die aufs Auto angewiesen sind. Die Frage war und ist nur, geben die Mineralölkonzerne den Rabatt weiter? Ich habe am späten Nachmittag Christoph Tietgen vom ADAC gefragt, ging es denn nun 17 Cent runter? Was hat er beobachtet?
Nein, um diese 17 Cent ging es nicht runter. Das haben die Mineralölkonzerne ihrem Vorfeld schon angekündigt. Die haben gesagt, die Energiesteuer wird ja an der Refinerie fällig, nicht erst an der Zapfsäule. Das heißt also, die haben noch den teuren Sprit im Tank und das wird erst sukzessive nach und nach weitergegeben. Deswegen ging es heute erstmal nur morgens ja so um 10, 11 Cent runter. Um 12 allerdings, wegen der 12-Uhr-Regel, ging es dann um die gleiche Anzahl an Cent wieder nach oben. Das heißt also, die Ersparnis war, wenn man am Mittag getankt hat, gleich null. So, jetzt momentan geht es wieder runter. Wir befinden uns jetzt so im Bereich von morgen, also dass sie ungefähr um 10 Cent, ungefähr Pi mal Daumen, billiger sind als gestern. Jetzt muss man gucken, wie entwickelt sich der Preis weiter heute Abend, morgen früh und vor allen Dingen morgen Mittag. Wie weit geht es dann wieder hoch?
Nach der Logik, die Sie anfangs beschrieben haben, die Mineralölkonzerne angehen, müsste es ja dann eigentlich nach den 2 Monaten auch erst sukzessive wieder hochgehen.
Das müsste so sein, dass es wieder sukzessive hochgeht. Doch erinnern wir uns, vor 4 Jahren, wo es schon mal einen Tankrabatt gab, da müssen magischerweise über Nacht Tausende von Lastwagen mit Sprit unterwegs gewesen sein. Denn just als der Tankrabatt damals auslief, war am nächsten Tag sofort die Preise wieder oben. Das darf jetzt natürlich nicht sein. Und wenn das so ist, dann muss das Kartellamt eingreifen. Das ist ja momentan etwas machtlos, schaut es dem zu. Die Meldungen, die gemacht werden, werden nicht wirklich verfolgt. Und deswegen können die Mineralölkonzerne momentan eigentlich machen, was sie wollen. Der hohe Spritpreis, den es jetzt gerade gibt, der ist durch nichts gerechtfertigt. Da ist noch Luft nach unten. Der Ölpreis, der momentan da ist, der Dollarwechselkurs, gibt den hohen Spritpreis, der jetzt gerade in den Zapfsäulen verlangt wird, nicht her. Das muss nach unten.
Das heißt, die Behörden haben eigentlich fast gar keine Chance zu erkennen, welche Preise beim Einkauf tatsächlich bezahlt wurden, welche schlicht die Gewinne erhöhen.
Naja, also das Problem bei der Spritpreiserstellung ist ja, dass das so eine Art Blackbox ist. Da sind 1000 Faktoren, die da reinspielen. Keiner weiß eigentlich genau, wie der richtig zustande kommt. Und die Meldungen, die bei der Preistransparenzstelle vom Bundeskartellamt gemacht werden, die werden zwar an die Landesbehörden, die müssen es dann nämlich verfolgen, weitergeleitet, also welche Tankstellen jetzt dagegen verstoßen haben, nur da versammelt das bisher. Das heißt also, selbst wenn man jetzt meldet einen zu hohen Preis, dann wird erst Monate später, erst wenn überhaupt, eine Konsequenz folgen. Und das ist natürlich bitter.
Herr Tietgen, der Mai ist ein Monat mit viel privatem Verkehr, langen Wochenenden, viele Loks ans Meer oder an andere schöne Plätze. Rechnen Sie damit, dass die Spritpreise am Montag, wenn der Alltag sozusagen nach dem ersten langen Wochenende beginnt, wieder weiter sinken?
Er muss bis dahin sinken, weil bislang sind die 17 Cent noch nicht an der Zapfsäule angekommen. Am Montag sollte der teure Sprit, den sie angeblich noch in den Tanks haben, die Tankstellen, verbraucht sein. Das heißt also, wir erwarten, dass am Montag wirklich die 17 Cent komplett weitergegeben wurden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss endlich das Kartellamt eingreifen. Es wird Zeit.
Der ADAC sieht sich ja als Stimme der Autofahrer. Wie groß ist dieses Spritpreisthema für Sie weiterhin? Wird es kleiner, weil doch immer mehr mit dem E-Auto unterwegs sind?
Es sind immer noch Millionen mit einem Verbrenner unterwegs. Die E-Autos sinken zwar im Preis, aber sind doch noch relativ hochpreisig. Und wenn ich gerade zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern auf dem flachen Land lebe, da gibt es kaum Möglichkeiten, das Auto zu laden. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe, bleibe ich beim Verbrenner. Das heißt also, das Thema Spritpreis wird uns auch erhalten bleiben. Und da muss halt das Kartellamt eingreifen. Und wir werden auf jeden Fall ein waches Auge drauf haben.
Christoph Tietgen war das vom ADAC. In diesem Jahr sind bisher weniger Menschen in andere Länder abgeschoben worden als zu Beginn des vergangenen Jahres. Das geht aus Zahlen der Bundesregierung hervor. Etwa 4.800 statt etwa 6.500 wurden entweder in ihr Heimatland zurückgebracht oder in das EU-Land, in dem sie erstmals registriert worden waren. Die Gründe für den Rückgang sind vielfältig. Wer allerdings aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet war, hat mehr Grund zur Sorge, nach Kabul zurückgebracht zu werden als bisher. Grund ist eine engere Zusammenarbeit der bundesdeutschen Behörden mit den Taliban im Auftrag des Bundesinnenministeriums unter Leitung von Minister Dobrindt. Nach NDR-Recherchen wurden in Kooperation mit den Bundesländern viele Dutzend afghanische Staatsbürger, Taliban-Diplomaten in Bonn und Berlin vorgeführt, damit diese zur Abschiebung notwendige Dokumente ausstellen. Peter Hornung berichtet.
Julius Bockholt habe so etwas noch nie erlebt, sagt er.
Dass ich in so kurzer Zeit mit so einem Druck diese Vorführung hatte, in so vielen Verfahren.
Julius Bockholt ist Rechtsanwalt und er vertritt Afghanen, die abgeschoben werden sollen. Seine Mandanten sollen vorgeführt werden bei einer afghanischen Delegation zur Feststellung ihrer Identität. Diese afghanische Delegation, das sind Diplomaten der radikal-islamistischen Taliban.
Es ist eine Regierung, eine vermeintliche Regierung, die nicht anerkannt ist, der man nirgendwo vertraut hat, aber die dann irgendwie Identitäten feststellen.
Vergangenen Sommer waren zwei Vertreter der Taliban in Deutschland als Diplomaten akkreditiert worden. Sie sollten, das sagte die Bundesregierung immer wieder, Abschiebungen nach Afghanistan ermöglichen. Und genau das tun sie jetzt. Bundesinnenminister Dobrindt sagte vergangene Woche:
Wir haben Ende letzten Jahres begonnen mit den Abschiebungen nach Afghanistan. Die finden zurzeit fast wöchentlich auch statt. Die Vereinbarungen, die wir mit den Zuständigen in Afghanistan, den Verantwortlichen in Afghanistan getroffen haben. Sie stehen und sie sind funktionsfähig.
Dass abgeschoben wird, darüber spricht Minister Dobrindt gerne. Schmallippig würden Dobrindts Ministerium und die beteiligten Bundesländer aber, wenn es um die konkrete Zusammenarbeit mit den Radikal-Islamisten geht. Nach NDR-Recherchen wurden seit Februar viele Dutzend afghanische Staatsbürger den beiden Taliban-Diplomaten vorgeführt, bei mehreren Terminen in der Bonner Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und am Berliner Flughafen BER. Einem Team des ZDF-Magazin Royal ist es Mitte April gelungen, einen solchen Termin in Bonn auch filmisch zu dokumentieren. Erst fuhren zahlreiche Justizfahrzeuge vor, in denen offenbar Afghanen saßen, und nach mehreren Stunden dann verließ eine dunkle Limousine des afghanischen Generalkonsulats das Gelände. ZDF-Bilder zeigen einen Diplomaten der Taliban, wie er lachend den Pförtner grüßt. Fragt man nach bei den Beteiligten dieser Aktion, dann berufen sie sich weitgehend auf Geheimhaltung, um künftige Abschiebungen nicht zu gefährden. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums betonte, es habe sich bei den Vorführungen um bundespolizeiliche Maßnahmen gehandelt. Aus Kreisen der Bundesländer hieß es, man sei gehalten, der Presse gegenüber möglichst wenig zu diesem Thema zu sagen. Priorisiert würden zwar Straftäter für die Abschiebung vorbereitet, Die Behörden hätten darüber hinaus aber auch alleinstehende Männer im Visier, die nicht gegen Gesetze verstoßen haben. Die Zusammenarbeit mit den Radikal-Islamisten, für die linken Bundestagsabgeordnete Clara Bünger ein Skandal.
Auf der einen Seite haben wir die Taliban, die täglich Menschenrechte verletzen, die vor allen Dingen Frauen und Mädchen in Afghanistan massivst unterdrückt. Und auf der anderen Seite haben wir eine Bundesregierung, die genau mit dieser Terrororganisation Deals macht für Abschiebung. Und damit legitimiert sie ja die Taliban.
138 Afghanen seien seit vergangenen Sommer abgeschoben worden, teilte das Bundesinnenministerium diese Woche dem AD-Hauptstadtstudio mit. Zuletzt waren es 25, die am Dienstag auf einem Charterflug nach Kabul saßen. Klar ist, mit Hilfe der Taliban-Diplomaten wurden und werden zahlreiche weitere Afghanen für die Abschiebungen bereitgemacht.
In Russland, in der Hafenstadt Tuapse am Schwarzen Meer, nicht weit von Sotschi, hat ein ukrainischer Drohnenangriff heute ein Feuer ausgelöst. Getroffen wurden offenbar eine Verladestation für Öl und Ölprodukte. Unter anderem das Terminal soll Teil eines Industriekomplexes sein, zu dem eine Raffinerie, aber auch Kraftstofftanks gehören. Björn Plaschke.
Tote und Verletzte habe es nicht gegeben, teilte der Krisenstab der südrussischen Region Krasnodar der staatlichen Nachrichtenagentur TASS zufolge mit. Aus anderen Quellen heißt es, ein Brand müsse gelöscht und an drei Stellen der Verladestation ausgelaufene Ölprodukte geborgen werden, Heizöl beispielsweise. Fast 800 Menschen seien dafür im Einsatz, so der Leiter des Stadtbezirks von Tuapse. Die Stadt ist seit Wochen im Visier der ukrainischen Streitkräfte, denn dieser jüngste Angriff war der vierte in Folge. Die meisten Tankanlagen in Tuapse sollen mittlerweile ausgebrannt, die Infrastruktur zum Verladen des russischen Öls beschädigt sein. Das Medienunternehmen Bloomberg meldete nun, dass die ukrainischen Angriffe auf russische Ölanlagen zu einem Rückgang der Produktion in Russland geführt habe, auf etwa 4,7 Millionen Barrel pro Tag. Das wäre der niedrigste Stand seit 2009, so das Analyseunternehmen OilX. Der Rückgang der Ölverarbeitungsraten erhöhe den Druck auf den Binnenmarkt und auf die weltweiten Märkte für Erdölprodukte. Vor allem aber schränkt es die russischen Einnahmen ein, Geld, das dem Kreml für seinen Krieg in der Ukraine fehlt.
Der Konsum von Fleisch und Flugreisen. Beides verbindet, dass sie eine Belastung fürs Klima sind. In Amsterdam darf man deshalb seit heute nicht mehr für Schnitzel oder Frikandel oder Urlaube in ferne Länder werben. Es gilt für alle Produkte, die besonders hohen CO2-Ausstoß verursachen. In den Niederlanden, die gerade nach einer eher rechtspopulistisch geführten Regierung zu einer linksliberalen gewechselt haben, sind die Reaktionen sehr geteilt. Katrin Schmidt.
Für die einen ist es gesellschaftliche Verantwortung, für die anderen fühlt es sich eher an wie Bevormundung.
Ich denke, dass wir allemaal zu viel Fleisch eten und zu viel fliegen.
Ich denke, wir essen alle zu viel Fleisch und fliegen zu viel, also das kann ruhig etwas weniger werden. Für Zigaretten machen wir ja auch keine Werbung, also ich denke, das kann durchaus so umgesetzt werden.
Es ist kein Drugs, Wapens oder iets anderes.
Es ist ja keine Droge oder keine Waffe, deshalb halte ich es nicht für notwendig, das zu verbieten.
Ich finde es nicht nötig, das zu verbieten.
Es spaltet auf jeden Fall die Gemüter in Amsterdam, aber es ist da. Das Werbeverbot im öffentlichen Raum für Fleisch, Flugreisen und einige Produkte, die einen hohen CO2-Ausstoß haben. Auch wenn manche Firmen noch um Übergangsfristen kämpfen und Supermärkte, Restaurants oder Metzgereien an den eigenen Wänden noch für die Produkte werben dürfen, es ändert sich einiges. Und Jennecke von Peipen, Stadtabgeordnete der Grünen Partei Grünlinks, eine der Initiatoren des Verbots, spricht von einem wichtigen Sieg für das Klima und die öffentliche Gesundheit. Denn bei Fleischprodukten entstehen große Mengen an Treibhausgasen. Genauso ist es beim Fliegen.
Belangrijkste ist auch, dass wir es gewoon nicht mehr normal finden.
Wichtig ist doch, dass wir es einfach nicht mehr als normal ansehen, dass überall wahllos Werbung gemacht wird. Es ist nicht normal, Produkte zu bewerben, die Klimakrise eher verschärfen statt verbessern. Denn wir wollen, ob durch Werbung oder andere Maßnahmen, Dinge fördern, die Klimakrise bekämpfen und unser Leben insgesamt verbessern.
Sachen, die Klimakrise bestreiten und die unser Leben alleen maar beter machen.
Verbote für Dienste oder Produkte, die fossile Energien nutzen und dem Klima schaden, gibt es bereits in kleineren niederländischen Städten. Reklame für Fleisch wurde bisher aber nicht verboten. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht in Den Haag auch eine Klage von Reiseveranstaltern gegen das Reklameverbot abgewiesen. Aber die Diskussion geht auf jeden Fall weiter. Auch einige, die das Ziel voll und ganz unterstützen, hätten gerne auf mehr Eigenverantwortung gesetzt.
Voor mijn gevoel onnodig. En wat ik wel merk is dat...
Was ich merke, ist, dass sich unsere eigene Norm durchaus verändert. Wir essen über die Zeit hinweg tatsächlich weniger Fleisch. Insofern denke ich, dass wir uns in den Niederlanden schon mit dem Zeitgeist mitbewegen. Aber ja, jetzt auf ein Verbot zu setzen, das erscheint mir zu früh. Ich denke, dass wir davon selbst hinkommen werden.
Ich denke, dass wir davon selbst hinkommen.
Von Bevormundung jedoch will Stadtabgeordnete Jennecke von Peipen nichts wissen. Schließlich gibt es ja zum Beispiel noch genauso viele Burgerrestaurants wie zuvor.
Die Menschen mogen blijven doen wat ze willen. Dus we betuttelen juist niet.
Die Menschen dürfen weiterhin tun, was sie wollen. Wir bevormunden sie also keineswegs. Was wir tun, ist, dass wir großen Unternehmen die Möglichkeit nehmen, Werbung zu machen. Damit du als Verbraucher weniger bevormundet und weniger manipuliert wirst.
Minder gemanipuliert.
Die Antwort auf die entscheidende Frage, bringt das alles tatsächlich den CO2-Ausstoß runter? Die muss wohl erstmal offen bleiben, sagt Werbeforscherin Sandra Reimann.
Für die Stadt ist es super, erstmal zu zeigen, man übernimmt gesellschaftliche Verantwortung, regt den Diskurs an, es kann das Image der Stadt fördern. Den Konsum wird es salopp gesagt nicht sofort stoppen oder reduzieren. Das ist klar, davon kann man ausgehen, wenn es überhaupt so weit kommt.
Also ein Beitrag zur Klimarettung oder reine Symbolpolitik. Amsterdam ist zumindest die erste Großstadt, die dieses Experiment wagt.
Der Wahl. Der Buckelwal, Sie wissen schon, den eine private Initiative zur Nordsee bringen will, befindet sich weiter östlich der Nordspitze Dänemarks. Wegen des Wellengangs im Skagerrak war man zwischenzeitlich wieder gen Süden umgedreht und hatte das Netz am Ende der Transportwanne einer sogenannten Barsch entfernt. Mittlerweile nähert sich der Schiffskonvoi aber wieder dem Übergang zur Nordsee. Janina Grewe.
Laut Mitgliedern der Organisation hat der Wal einfach die besten Chancen, wenn er bis in die Nordsee gebracht wird. Da zählt jeder Kilometer, heißt es weiter. Das Öffnen der Barsch heute Nachmittag erfolgte vor allem, weil durch den Wellengang ein Verletzungsrisiko für das Tier bestand. So hätte er theoretisch dann sein Transportbecken verlassen können, wenn er durch den Seegang zu stark hin und her geschleudert wird. Bewegt hat er sich allerdings seither kaum. Auf dem Live-Video des Online-Portals News 5 ist zu sehen, dass der Wal im vorderen Teil des Transportkrans mit der Fluke zur Öffnung liegt und sich sowieso erstmal um 180 Grad drehen müsste, um herauszuschwimmen. Wie lange das Ganze nun noch dauert und wo genau der Wal dann freigelassen wird, das hängt vor allem vom Wetter ab. Die Aussichten für die nächsten Tage sind nicht so gut, es könnte Sturm aufziehen. Das hat unser NDR-Wetterexperte Sebastian Wache bestätigt. Kritiker der Aktion, darunter auch Fachleute vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund, bezweifeln, dass der Wal gesund genug für eine Freilassung in der Nordsee ist.
Wir sind beim Sport und stellen fest, die Fußballerinnen des Hamburger SV hätten einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt heute machen können. Hätten, Moritz Kühn.
Ja, nach dem Sieg in Nürnberg sollte der Schwung mitgenommen werden in diesen Saisonendspurt. Doch zum Auftakt des drittletzten Spieltags gab es eine 0:1 Niederlage gegen Union Berlin. So bleibt die Luft im Rennen um den Klassenerhalt für die Aufsteigerinnen des HSV extrem dünn. Denn der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt weiterhin nur 3 Punkte und Konkurrent Essen ist ja am Wochenende noch im Einsatz. Janine Legrand erzählt mehr.
Große Enttäuschung bei den HSV-Frauen. Das Heimdebüt von Interimscoach Rodolfo Cardoso war nicht erfolgreich. Doch das Ergebnis war nach dem Spiel erst einmal Nebensache, denn kurz nach Schlusspfiff bricht HSV-Spielerin Margot Ducouré noch auf dem Spielfeld zusammen, muss behandelt werden und kommt ins Krankenhaus. Noch aus dem Krankenwagen kommt erst einmal eine kleine Entwarnung. Ducouré sei wieder ansprechbar, so HSV-Vorstand Erik Huber. Obwohl der HSV in der Partie in weiten Strecken dominiert, konnten sie die Überlegenheit nicht nutzen und scheiterten immer wieder an Unionstorhüterin Kara Bösel. Und dann ist es die Union Berlin, die in der 61. Minute jubeln darf und das 0:1 erzielt. Damit bleibt es spannend im Abstiegskampf, denn der HSV steht weiter auf Platz 12 in der Tabelle mit 3 Punkten Vorsprung auf die Verfolgerin aus Essen.
Von den Fußballerinnen zu den Profifußballern, denn da könnte an diesem Wochenende auch eine Entscheidung fallen, zum Beispiel in der dritten Liga, da steht der VfL Osnabrück kurz vor dem Aufstieg. Die Niedersachsen sind am Sonntag in Wiesbaden zu Gast. Wie die Ausgangslage ist, weiß Burkhard Tillner.
Vielleicht ist der VfL sogar schon vor seinem Auftritt in Hessen aufgestiegen. Völlig verrückt. Rechnerisch fehlt den Lila-Weißen auch noch ein eigener Punkt. Spielt aber der Tabellendritte Rot-Weiß Essen bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart maximal unentschieden oder verliert der zweite Energie Cottbus in Duisburg 3 Stunden vor dem VfL-Spiel am Sonntag, dann wäre der VfL schon in Liga 2 aufgestiegen. Wenn nicht, dann werden die VfLer, die das auswärtsstärkste Team der dritten Liga stellen, unterstützt von über 5000 mitgereisten Osnabrücker Fans eben versuchen, den einen nötigen Zähler auf dem Rasen in Wiesbaden zu holen. Oder dann eine Woche später oder noch eine Woche später.
Ja, eine komfortable Ausgangsposition des VfL Osnabrück im Gegensatz zu der Ausgangsposition von Hansa Rostock. 4 Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Morgen geht's zu Alemannia Aachen. Auch Tennisprofi Alexander Zverev ist großer Fußballfan, aber vom FC Bayern, dem deutschen Meister. Aber aktuell denkt er nicht an Fußball, sondern an Tennis und das Masters-Turnier in Madrid. Denn dort spielt der Hamburger heute Abend so ab 20 Uhr gegen den Belgier Alexander Bloks um den Finaleinzug.
Ja, junger Spieler. Ich mag seinen Spielstil. Also ich habe ihn viel geschaut jetzt hier. Ist auch ein sehr, sehr netter Kerl eigentlich. Und ja, ich freue mich, dass er im Halbfinale ist und wir das erste Mal gegeneinander spielen.
Gegen 20 Uhr geht's los. Auf sportschau.de oder in der kostenlosen Sportschau-App gibt es einen Live-Ticker. Und im Finale wartet übrigens die Nummer 1 der Welt. Da steht jetzt auch schon fest, das ist Jannik Sinner.
Schönen Dank, Moritz Kühn.